Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 12. Juni und es ist Zeit für Schlimmbergs Podcast und ich bin ein bisschen zu spät dran. Es tut mir super leid. Der Tag war voll, der Tag war lang und hart wie der Lümmel von Ron Jeremy. Er war hart und schmutzig. Ich verspare euch Vergleiche. Ja, es ist Mittwoch. Ich war heute schon den ganzen Tag unterwegs. Heute früh um 8 Uhr hatte ich einen Zahnarzttermin. Die letzten 3 Tage. Ich hatte 3 Tage ohne Auftritt. Jawohl, am Samstag war ich in Burghausen, im wunderschönen Burghausen, die jetzt übrigens auch einen Comedy-Wettbewerb machen werden dieses Jahr. Ihr wisst, ich mag keine Wettbewerbe, aber die haben mir angeboten, es zu moderieren. Und da bin ich natürlich mit am Start. Aber ich war bei der Comedy-Nacht des Grauens und wir hatten einen wunderbaren Abend. Und danach, ich habe mich so gefreut, ich wollte noch ins Piffer gehen. Das ist so eine Borzen, wie man in Bayern sagt. Eine Kneipe, so ein Absturzladen. Aber die haben zugesperrt, als wir dann da waren, so gegen 11:30. Dann sind wir noch ins Mathilda gegangen und sind bis um 3 Uhr da gesessen. Es war super. Herr Schröder ist spontan eingesprungen für Janine vom Olivenbaum, die nicht kommen konnte. Herr Schröder war da. Wie geil, oder? Einer von den ganz großen Comedians ist aus dem Olymp heruntergestiegen und hat uns die Ehre erwiesen. Ist halt geil, wenn du Bahncard 100 hast und sie fragt dich jemand spontan an und du sagst, ja klar. Ich würde unter normalen Umständen würde ich draufzahlen, aber ich habe Bock, ich komme vorbei, am nächsten Tag gehe ich noch am Chiemsee ein bisschen wandern. Burghausen ist schön und es hat Spaß gemacht. War super geil, dass er da war. Danke an dieser Stelle, Slim Schrödi. Es hat uns so sehr viel Spaß gemacht. Und das war die Comedy-Nacht des Grauens, die 32. Comedy-Nacht des Grauens. Wohlbemerkt, meine Erfindung damals. Und mittlerweile sind wir schon bei Ausgabe 32. Ich glaube, seit 2005 oder 2006 machen wir das da. Kann es sein? Nein, es kann nicht sein, oder? Wann haben wir die erste Comedy-Nacht des Grauens gemacht? 2010. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe die ganzen Bilder bei mir oben eigentlich im Zimmer hängen. In unserem TV-Zimmer. Aber ich habe hier noch ein paar Plakate irgendwo gesaved auf dem Computer. Unter CNDG1 JPEG. 1. Juni 2012. Wahnsinn. Und wer war damit am Start? Tobias Oeller, Franziska Wanninger, Lukas Lurex, Helmut A. Binser, um die bayerische Fraktion abzudecken, und Thies Neubert. Thies Neubert, der liebe Thiesi. Thies Neubert ist jetzt der Dude, der die Postillon 24 Nachrichten vorliest. Jawohl. Also eine gute Tradition an coolen Comedians. Ich guck mal, wen wir noch hatten. Beim nächsten Mal war dann Konstanze Lindner mit dabei und Drea Lixenburg. Damit ist Andrea Limmer gemeint. Sehr witzig. Ich glaube, damals in den Anfangstagen von Facebook hat der Sascha, der das organisiert hat, hat dann die Facebook-Aliasse als Künstlernamen missverstanden. Ja, wer kam dann? Pete the Beat war mit dabei, Christine Eichsenberger, Joe Heinrich war da, Nina Hartmann, Moses Wolf, ich gehe gerade hier mal so durch. Am Anfang immer wieder die gleichen, krass. Christoph Teusel war mal da, Ludwig Müller, Tano Bokemper, Jacqueline Feldmann war dabei, jawohl. Bei der 6. Comedy Nacht des Grauens. Dann kam mal Mascha von Rascha, Björn Pfeffermann, Philipp Moll, gibt's ihn noch? Crazy, Kostas, Moses der Prophet, Marion Metternich. Ich lese einfach Namen vor. Alicia Held kam irgendwann. Naja, auf jeden Fall Comedy Nacht des Grauens, immer, immer schön gewesen. Und je länger es uns gab, desto mehr Leute kamen auch international mal vorbei. Das heißt international quasi aus Österreich, aber auch aus Berlin und so weiter. Und es ist eine sehr etablierte, gute Comedy-Show und die Burghausener lieben es. So, ich laber hier. Was gibt's Aktuelles zu erzählen? Mal nicht von mir. Hey, hallo? Deutschland hat Estland besiegt? Ich bin mit dem Auto gefahren und mein Auto zeigt so kurze Nachrichten als Text an. Und da stand dann nicht, Deutschland besiegt Estland. Und es stand dann nicht 8:0 da, sondern stand einfach nur da, Deutschland besiegt Estland. Weil zu mehr Zeichen reicht das Display nicht. Und ich dachte mir, Ich wusste gar nicht, dass wir Krieg mit denen hatten. Aber gut, dass wir sie besiegt haben. Ja, genau. Was ich komplett vergessen hatte zu erwähnen, ist, wir sind natürlich auch Champions-League-Sieger. Deutschland ist Champions-League-Sieger dank Kloppo, oder? Das ist so dieses Wir sind Papst, oder? Wir sind Champions-League-Sieger, auch wenn keine deutsche Mannschaft gespielt hat. Aber Jürgen Klopp hat Deutschland zum Fußball-Champions-League-Sieger gemacht. Ey, Dankeschön, das ist mega gut. Das ist ein cooler Dude, oder? Jürgen Klopp, den würde ich sogar gerne mal kennenlernen. Ich glaube, hat nicht sogar David Kebekus erzählt, dass er Klopp kennengelernt hat. Bei solchen Leuten, da überlegt man sich, was frage ich den, oder? Ich glaube, also mir geht es ja ganz genauso. Mir begegnen irgendwelche Leute, die halt irgendwie Erkan und Stefan-Fans sind und die sagen, eine Sache muss ich dich unbedingt fragen. Und ich denke mir, okay, was kommt jetzt? Irgendwas, was mir noch nie einer gefragt hat. Und dann, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt damals? Ja. Wo ich mir dachte, ja, klar, ich mache mir so ein T-Shirt, wo die Antworten draufstehen. Damals war wirklich so dieses, nein, es gibt keinen neuen Film, nein, es gibt kein Comeback, nein. Wer hätte das gedacht, ne? Das T-Shirt würde ich jetzt wegschmeißen müssen. Und wir haben ein Comeback. Jawohl. We have a comeback. Erkan und Stefan gibt es wieder. Wir sind brav. Wir sind übrigens hier im ZDF-Fernsehgarten. Jawohl. In der ehemaligen Rentnershow. Da waren wir jetzt mal 2005 und haben unseren Song I Said Captain, I Said Krass vorgestellt, zusammen mit Trooper the Don und Captain Sensible. Und diesmal sind wir wieder da. Jawohl, am kommenden Sonntag könnt ihr vormittags reinzappen. Der ZDF-Fernsehgarten wird ausgestrahlt im ZDF für Leute, die nicht eins und eins zusammenzählen können. Und wir machen ungefähr 6 Minuten Stand-Up. Wir dürfen keine Markennamen nennen. Wir sollen stubenrein bleiben. Also mit anderen Worten, wie sagt man? Jugendfrei, genau. Ja. Und schwierig, ne? Weil wir Adidas-Klamotten anhaben und so. Wir hatten mal Rosenheim-Cops gedreht und hat die uns das Adidas-Logo abgeklebt und unkenntlich gemacht. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Auf jeden Fall ZDF-Fernsehgarten am kommenden Sonntag im Frensehe. Dann hatte ich vor ein paar Tagen, genau, was wollte ich noch sagen? Richtig, ich habe dann sogar ein auf meiner Website eine FAQ-Seite eingerichtet. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber habe ich da die FAQ mit so Fragen, so wird es jemals wieder ein Comeback geben von Erkan und Stefan und so weiter. Und da habe ich diese ganzen Standardfragen beantwortet. Und wenn man auf floriansimbeck.de/FAQ ging, dann konnte man lesen, hier, ich gehe mal rein, FAQ ist noch online. Ja, also geht mal auf meine Seite, geht aber vor allem als erstes geht auf Termine und seht, wo ich irgendwann live spiele, nämlich nächste Woche in Berlin, 5 Tage am Stück. Genau, da wurden so Fragen beantwortet wie, erstens, wie hat das damals angefangen mit Erkan und Stefan? Zweitens, warum genau diese beiden Namen? Drittens, wird es einen neuen Erkan und Stefan Film geben? Viertens, habt ihr noch Kontakt? Fünftens, basieren Rado, Randy, Julaila, Jens, Uwe und sonstige Figuren auf realen Personen? Und was machst du heute so? Genau. Und habe ich zum Beispiel Frage 5 teilweise schon. Es gab zum Beispiel eine Verena, die immer neuen Schmuck hatte. Deswegen haben wir sie Funkel-Funkel-Verena genannt. Und den Sepp, der vor der Disco an der Landsberger Straße falsch geparkte Autos mit dem Gabelstapler umgestellt hat. Das war tatsächlich so ein Dude, der hat uns irgendwo abends mal angesprochen, als wir weggehen wollten, und hat gemeint, hey, ihr seid euer Erkan und Stefan, ich habe alle eure Folgen auf Kassette gezogen. Und ich muss euch was zeigen. Ich habe nämlich ein Tattoo von meinem Heimatort Leupfing auf den Bauch tätowiert. Ja. Der hatte auch nur die Outlines, weil es ihm so weh getan hatte. Aber in so altdeutscher Runenschrift stand auf seinem Bauch ganz fett Leupfing. Genau. Also den Leupfing-Sepp gab es auch und so weiter. Ne? Geht mal selber auf die Seite. Da habe ich alles wirklich ganz fein aufgedröselt für alle Leute, die interessiert sind. Es ist halt komisch, du gehst von der Bühne und denkst dir, ey, jetzt habe ich 90 Minuten Comedy gemacht und dann spricht dich der erste Fan an und sagt dann, ey, es war ein super Abend, aber eine Frage habe ich. Wie hat es eigentlich angefangen mit Erkan und Stefan? Und dann denkst du dir, ich glaube, ich baue es am besten in meinem Programm ein. Dann ist das Thema irgendwann durch, ist es abgehakt. Aber es ist so, ich glaube, Bud Spencer wird immer auf Terence Hill angesprochen und tja, jeder Promi hat dieses eine Thema, wo er wahrscheinlich immer wieder drauf angesprochen wird, oder? David Hasselhoff auf Knight Rider oder auf sein mega geiles Video, wo er mit dem Burger am Boden liegt und Looking for Freedom singt. Oder was war das? I've been looking for freedom. Und wir werden gefragt, wie hat es eigentlich damals angefangen? Und warum eigentlich Stefan und Erkan? Nein, Erkan und Stefan. Warum Stefan? Ja, wir hatten 5 Stefans in der Klasse. Und es war für mich der Durchschnittsname schlechthin. Und deswegen haben wir den genommen. Und die Erkan-Geschichte, die kann man auf der Webseite nachlesen. Warum eigentlich Erkan? Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich. So, worauf wollte ich eigentlich hinaus? 3 Tage nicht auf der Bühne. Ich war beim Zahnarzt. Wir sind beim ZDF-Fernsehgarten. Wir sind Champions League-Sieger. Habt ihr mitbekommen? Jetzt wäre es ja praktisch, wenn Alexa zuhören würde oder so. Die würde dann sagen, Florian, ich kann in deinen Notizen lesen, dass du als nächstes über dieses Thema sprechen wolltest. Habt ihr mitbekommen, dass Ermittler tatsächlich prüfen haben lassen oder dass das vom Verwaltungsgericht geprüft wurde, ob Ermittler auf Audiodaten zugreifen dürfen, die von Alexa, Siri und Konsorten aufgezeichnet wurde? So, hallo? Geht's noch? Dann, die Dinger laufen doch ständig. Dann bist du dann zu Hause und musst du zu Hause aufpassen, was du sagst, weil eventuell könnte alles gegen dich verwendet werden. Ist doch krass, oder? Die spinnen doch. Ey, vor allem, welcher Kriminelle ist so bescheuert, dass er, wenn er wirklich was zu verheimlichen hat oder irgendwie einen Anschlag plant, dass er nebenbei Siri oder Alexa laufen hat? I don't think so, oder? Es wäre so, hey, Alexa, was brauche ich, um eine Bombe zu bauen? Alexa. ich glaube nicht. So, wenn du eh schon überwacht wirst, oder? Wenn du eh schon beschattet wirst, dann hast du Alexa zu Hause laufen bei deinen geheimen Meetings. Wieso haben die eigentlich alle Frauennamen, diese, oder? Alexa, Siri, wie heißt denn die von Google eigentlich? Die heißt wahrscheinlich Hey Google, oder? Ist Google männlich oder weiblicher Name? Ich finde es komisch. Warum Frauennamen? Ich finde, das sollten geschlechtslose Namen sein. Ich finde überhaupt, habt ihr das mitbekommen? Diese Allianz-Agentur, eine Versicherungsagentur in Berlin, da gab es einen Shitstorm, weil sich der Agenturinhaber fotografieren hat lassen mit seinen Angestelltinnen. Und er hat den Anzug an und die hatten irgendwelche Business-Kostüme, Kleider an. Und die hatten halt, das waren halt Röcke, die irgendwie knielang waren. Und da hat der voll Ärger bekommen, dass er der Macho ist und sie als Sexobjekte dargestellt werden. Wisst ihr was? Ich glaube, was man machen sollte, ich finde, Frauen sollten sich einfach nicht mehr Röcke anziehen dürfen. Oder? Ist doch die logische Konsequenz. Frauen dürfen sich nicht mehr anziehen, was sie wollen. Am besten auch nichts Figurbetonendes. Weil das würde ja Leute, die keine gute Figur haben, benachteiligen. Und sie würden sich ja selbst, ich glaube die Modeindustrie, ich glaube generell, ich finde, da wo diese ganzen Justice Warriors und Nicht-Benachteiligungsleute am Ende landen werden, ist, dass wir alle verschleiert sind. Das wird es am Ende sein. Dass niemand mehr erkennbar ist, dass man niemanden mehr irgendwie beschreiben darf, niemand mehr irgendeiner Gruppe zuordnen darf. Haben Sie den Täter gesehen? Ja, aber ich will jetzt niemanden irgendwie in eine Ecke drängen. Es war ein Mann. Aha, das sagt ja sehr viel über Sie aus. Über mich? Ich glaube, also jetzt mal ganz logisch zu Ende gedacht. Wenn wir so PC sind, dass niemand mehr für irgendwas irgendwie beschrieben oder einsortiert oder niemand mehr, dann werden wir am Ende uns verschleiern müssen. Dann haben wir die Islamisierung geschafft. Oder? Sind es also die politisch Überkorrekten, die Islamisierung betreiben, ohne es zu wollen? Oder nicht die Islamisierung, sondern etwas Vergleichbares? Nur, dass Männer auch verschleiert werden. Sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Und auch Kinder. Kinder sollten, ja, was macht man mit Kindern? Kinder werden übereinander gestapelt, müssen aufeinander sitzen und bekommen auch so einen großen Erwachsenenmantel umgehängt mit Schnauzbart und Nase und Brille, so wie bei Tick, Trick und Track, wenn die übereinander saßen. Nein, nicht kein Schnauzbart, sonst würde man denken, es ist ein Mann. Rede ich mich hier gerade in der Ecke? Ermittler wollen auf Audiodaten von Alexa zugreifen und sagen, Simbeck, wir müssen ihn abschalten. Er labert nur noch Scheiße. So, und dann bekomme ich irgendwann wahrscheinlich die passenden E-Mails dazu. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr von irgendetwas sprecht und plötzlich bekommt ihr das vorgeschlagen in der Werbung beim Scrollen? Du denkst dir, ja, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch, warum bekomme ich schon immer schon wieder die Penispumpe vorgeschlagen? Vor kurzem habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe die kreativste und lustigste Spam-Mail aller Zeiten erhalten. Honey, I shrunk my prostate. Liebling, ich habe meine Prostata geschrumpft. Wie geil ist das denn? Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt in dieses Alter komme. It's that age. Ja. So sieht's aus bei mir, liebe Freunde. Hat jemand von euch überhaupt schon mal diese Untersuchung gemacht? Ich habe es noch nicht getan. Ich habe da irgendwie, das ist meine letzte Bastion, glaube ich. Ich gehe auf die Bühne, erzähle euch mein Innerstes, aber dass mir einen Finger in den Arsch steckt, nee, ich weiß, aber es muss sein, oder? Keine Ahnung. Wer es von euch schon mal getan hat, ey, bitte schreibt mir. Ich werde keinen Namen nennen, aber bitte beschreibt mir, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Und ich lese das vor, Leute. Aber ich werde keinen Namen nennen, aber das würde wahrscheinlich wirklich zum Entertainment in diesem tragisch langweiligen Podcast beitragen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Weil, naja, man wird älter. Ich bekomme auch schon von meiner Bank mittlerweile, glaube ich, altersgerechte Werbung gezeigt. Ist jemand von euch bei der Volksbank, bei der VR-Bank oder Raiffeisen oder wie die alle heißen? Ich bekomme da immer Hallervorden gezeigt. Da ist immer Dieter Hallervorden im Bild. Wahrscheinlich wegen Honig im Kopf. Oder zumindest ist das meine Assoziation. Ich sehe immer, da steht immer sowas wie von wegen Volkspflegevorsorge, sorglos alt werden, ja, mit der Pflegevorsorge der Allianz. Ist bei mir immer die Werbung auf der Volksbank. Und das ist jetzt keine Werbung für irgendeines der Institute, sondern es kotzt mich so an. Ich hasse ihn eh. Und zweitens kriege ich jedes Mal, wenn ich auf mein Bankkonto einlogge, seine Fresse gezeigt. Und dann denke ich mir, was für eine Assoziation habe ich, wenn ich an Honig im Kopf denke und an Bank, soll ich meine PIN nicht vergessen? Sie dürfen Ihre PIN vergessen, wir vergessen sie nie. Oder damit Sie auch morgen noch Ihren Bankberater persönlich erkennen. Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber irgendwie denke ich mir noch, nee, oder? Bank, Daten, Vergesslichkeit. Führt mich irgendwie auf die falsche Fährte. Und vor allem, wenn man Hallervorden nicht mag. Wir saßen ja tatsächlich als Erkan und Stefan mal bei Kerner und da saß Hallervorden mit im Talk. Und es war, glaube ich, einer der beschissensten Fernsehauftritte überhaupt. Das war so zu der Zeit, als wir irgendwann gesagt haben, okay, wir kommen mal in eine Talkshow und nehmen das Kostüm herunter. Die Leute haben immer gesagt, ja, ihr könnt schon in die Sendung kommen, aber wir wollen die Menschen hinter den Kunstfiguren sehen. Wir würden gerne beschreiben, ja, wir würden gerne zeigen, wer sind Erkan und Stefan wirklich? Wer verbirgt sich hinter diesem krassen Outfit? Und wir haben immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, ist doch viel zu wichtig, ist doch viel zu lustig, die Figuren irgendwie authentisch zu halten und nicht jetzt irgendwie, es interessiert doch keine Sau, dachten wir. Dann haben wir irgendwann, als wir gesagt haben, okay, wir wollen noch andere Rollen spielen, sind wir dann zu Kerner gegangen und haben gesagt, okay, wir kommen als Erkan und Stefan auf die Bühne und dann ziehen wir die Mützen aus und die Jacken aus und hängen die über den Stuhl und die Kette und dann nehmen wir als normale Menschen am Gespräch teil. Und wer war noch da? Ich glaube, Guido Kanz war da, Cindy aus Marzahn, Hallervorden war auch da und wir haben uns wirklich auf einen interessanten Talk irgendwie vorbereitet und eingestellt. Und was wurde gemacht? Kerner oder was? Beckmann? Ich glaube, Kerner hat 1:1 jeden von den anwesenden Comedians Stichwörter gegeben und die haben dann Sachen aus ihrem Set gespielt im Talk. Du hast nichts über sie erfahren, die waren 1:1 als Figur. Cindy aus Marzahn erzählte, erzählte einfach von ihrer Alzheimer-Bulimie. Haha, Honig im Topf. Honig in der Kloschüssel. Alzheimer-Bulimie-Geschichte. Wo ich mir dachte, hey, und warum sollen wir jetzt hier, was interessiert euch die Menschen hinter der, die wollten einfach nur die Sensation haben, Erkan und Stefan zum ersten Mal ohne Trainingsanzug. Aber bei allen anderen Comedians haben sie 1:1 Stichwörter abgefragt und es war arschlangweilig. Und wir als ehemalige Didi Hallervorden-Fans haben versucht, ihm als Ikone der Comedy, für uns war das so, ein Kompliment zu machen. Und John hat irgendwas gesagt, was in die Richtung zielte. Komiker sind meiner Ansicht nach bessere Schauspieler, als Schauspieler bessere Komiker sind. Also er wollte damit sagen, ein Schauspieler, der ernste Rollen spielt, tut sich wahrscheinlich schwieriger mit komischen Rollen oder Comedy auf der Bühne, als es vielleicht ein Schauspieler ist, der komische Rollen spielt. Der kann vielleicht eher mal auch was Ernstes spielen. Ich glaube, er wollte damit einfach Hallervorden ein Kompliment machen und hat dann das Beispiel Robert De Niro gebracht, der sich in beiden Genres zurechtfindet und hat gemeint, er freut sich immer, wenn er Dieter Hallervorden in einer ernsten Rolle sieht. Und das war 2005. Und dann sagt Hallervorden, naja, ich weiß ja nicht, wovon ihr sprecht. Ich meine, ihr seid Komiker und ihr wollt Schauspieler sein. Nächstes Thema bitte. Und dann dachten wir uns beide, was? Du Stricher, was soll die Scheiße, oder? Man will dir ein Kompliment machen und dann kommt so eine Kacke. Das hat uns schon ganz gehörig angepisst. Und seitdem ist Dieter Hallervorden auf meiner Beliebtheitsskala von 1 bis 10, ist er auf minus 20 Milliarden. Deswegen kotzt mich umso mehr an, wenn ich seine Visage hier auf dem. Oh, da fällt mir ein, wir sind in den Wühlmäusen gebucht in Berlin. Das ist doch sein Theater, oder? Ja, genau, in diesem. Ja, da sprechen wir doch gleich mal davon. Wann sind wir in Berlin? Im Theater von Dieter Hallervorden. Berlin, Wühlmäuse. Berlin-Wühlmäuse, da sind wir demnächst. Und zwar spielen wir dort am 14. November. Jawohl. Erkan und Stefan live in Berlin, die Wühlmäuse. Wir haben damals auch gespielt und der hat kurz bevor wir war, hat er gespielt. Am gleichen Tag, er ging aus dem Saal raus, ging an unserer Garderobe vorbei und hat uns nicht begrüßt, nicht willkommen geheißen, kein Wort. What the fuck, oder? Warum einfach, oder? Na gut, Business ist Business. Ich glaube, es ist ihm scheißegal, was ich hier im Podcast erzähle. Er scheint ja auch eine Meinung zu mir zu haben, deswegen habe ich auch eine Meinung zu ihm und ich glaube, er ist Profi genug zu sagen, die Jungs kommen zu mir auf die Bühne, machen ihren Job und alles andere wäre unprofessionell. Also Dieter Hallervorden, nach wie vor großen Respekt für deine Lebensleistung, aber das war uncool. Vor allem, weil es halt wirklich ohne Grund kam. Why, oder? So, das habe ich mir jetzt quasi mal echt krass von der Leber gelabert, oder? Eigentlich wollte ich heute von der Hütte podcasten. Das war angekündigt. Aber es hat nicht sollen sein, da leider meine Tochter krank ist. Wir wollten gemeinsam auf die Hütte hoch. Und die hat sich nämlich vor ein paar Tagen eine Gehirnerschütterung zugezogen und wir sind alle mega erschrocken. Vielleicht hat jemand von euch das Posting gesehen, wo ich geschrieben habe, irgendwie härtester Tag meines Lebens. Wo waren wir eigentlich tagsüber? Meine Frau und ich waren irgendwie unterwegs. Wir kamen gerade vom Flughafen zurück. Ja, genau. Wo waren wir? Fuck, ey. Shit, es passiert schon wieder so viel. Ja, genau, richtig. Sie war in Paris, genau. Sie war in Paris und Lausanne für ein paar Tage. Ich habe sie abgeholt vom Flughafen. Hol sie ab und was passiert? Es war Freitagnachmittag. Und auf dem Weg zurück vom Flughafen bekommen wir einen Anruf von unserer Tochter. Sie hat sich die Vorderschneidezähne ausgeschlagen. Stellt euch diese Scheiße mal vor, oder? Freitag, wenn alle Zahnärzte zu haben, du bist mega, mega geschockt oder schockiert. Was ist eigentlich korrekt? Schockiert. Denkst dir, oh Gott, das bleibt für ein Leben lang. Und es tut weh. Gehirnerschütterung mit dazu. Wie machen wir es? Schickt uns telefoniert mit uns und klingt sogar fast leicht amüsiert, wo du dachtest, Aber es war einfach der Schock. Die ist irgendwie von der Rutsche gerutscht und kam unten an und hat aber vorher auch geschaut, ob da jemand war. War niemand. Und plötzlich ist wohl irgendein Kid durchgeschwommen und hat ihr, als sie unter Wasser war, voll die Ferse in die vordere Kauleiste reingehauen. Die obere Schneidezähne, die beiden Einser, beide in der Mitte durch. Krass, oder? Wir haben die Zähne auch nicht gefunden, also sie hat sie nicht gefunden. Wahrscheinlich läuft irgendwo ein Kind rum mit zwei Schneidezähnen in der Ferse und sagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann fällt mir ein, dass wir einen ganz, ganz wunderbaren Zahnarztfreund haben und dessen Handynummer wir auch haben. Wir haben zuerst die zahnärztliche Notfallpraxis angerufen, aber da denkst du auch, was bekomme ich denn da, oder? Ein Pflaster über die Schneidezähne und gehe am Montag zu deinem Zahnarzt. Und dann sind wir tatsächlich, ist der echt nochmal rangekommen. Um 16.30 Uhr ist er zurück in die Praxis gekommen, alleine. Und dann war ich Zahnarztgehilfin. Ey, wir haben 4 Stunden lang haben wir die beiden Zähne aufgebaut. Wie krass, oder? Ja, vor allem crazy, dass ich da mitgemacht habe. Ne? Also ich habe, was heißt mitgemacht? Ich habe halt den Schlauch gehalten. Ne? Ich habe halt das Wasser rausgeschlürft. So wie Mr. Bean nebenbei noch so die Fussel vom Jackett. Ja, aber es war spannend. Es war echt super interessant, auch zu sehen, wie sowas funktioniert. Wieder so eine Paste irgendwie da aufgetragen wird, die dann ausgehärtet wird. Und dann wird das Ganze dann abgeschliffen und in Form gebracht. Und es war echt faszinierend. Es war super spannend und danach war ich aber K.O. Und dann ist es ja noch schlecht geworden, ey, weil es ja eine leichte Gehirnerschütterung auch damit verbunden war und die Zahnarztpraxis vollgekotzt. Es war alles, ey, ohne Scheiß, ich war so dankbar, dass der Dude da war, ey. Er bekommt von mir Comedy-Lounge-Karten auf Lebenszeit. Also vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal. Wenn du zuhörst, das war einfach mega, mega geil. Merci, Cherie. Und das war alles andere als selbstverständlich. So, das war das. Das zweite war, dass mein Sohn mir erzählt hat, dass er in der Schule gemobbt wird. Und zwar nicht von irgendwelchen Schülern, sondern von einem fucking Lehrer. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, du gibst dein Kind irgendwo hin in der Schule und erwartest von den Leuten, dass sie irgendwie dein Kind fit fürs Leben machen, oder? Nett sind. Gibst ihnen die Obhut und was passiert? Dumme Scheiße, er kriegt immer alles ab, er muss immer Strafarbeit schreiben, er ist immer irgendwie nie schuld. Ich weiß, eine Medaille hat immer zwei Seiten, es gibt auch eine andere Story, aber ich habe mich mit dem Typen unterhalten. Ausweichend, schwach, feig, uncool. Meine Frau hat gesagt, sie geht jetzt einfach rein zu ihm in die Sprechstunde und sagt, ich komme dieses eine Mal rein, wenn ich nochmal reinkommen muss, dann nicht um zu talken. Not that I don't come in to talk. Finde ich so geil, die hat immer die harten Ansagen. Ich stehe so voll drauf. Diese resolute Detroit-Tour, dieses so, ey, ich komme vorbei, aber nur einmal. Die hat auch unserem Sohn damals beigebracht. Ich möchte nie irgendwie hören, dass du in der Schule Ärger anfängst, ja. Du wirst nie das Kind sein, das Ärger an Streit anfängt, aber wenn es Streit gibt, dann bringst du ihn zu Ende. Dann bist du der Letzte, der steht. Und die Ansage war richtig. Ich glaube, das ist so ein Tipp, den möchte ich allen Eltern geben. Diese ganzen weichgespülten Pseudo-Kuscheleltern, die sagen, nein, Gewalt ist keine Lösung und halt auch die andere Backe hin und laber, laber. Ey, wenn du so einen Arsch in der Klasse hast, der dich immer nervt, der hat meinem immer die Tür draufgehauen oder in die Tür eingezwickt oder so Bullshit gemacht oder weißt du, oder geschubst oder Beine gestellt. Und haben unserem Sohn irgendwann gesagt, du, irgendwann wartest einfach im Klo auf ihn. Ne? Ein-, zweimal Revier markiert, ein-, zweimal gezeigt, don't fuck with me und nie wieder Ärger gehabt. Das ist einfach so. Ich glaube, wenn du in den Knast gehst, du musst ja den größten und am gefährlichsten aussehenden Typen rauspicken und sagen und ihm voll eine nee. Also, vor allem, ich tue mich leicht, ne? Ich habe mich, glaube ich, noch nie geschlägert. Doch, ich habe mich schon geschlägert früher. Aber nie so richtig. Also, kämpfen könnte ich nicht. Keine Chance. Null. Aber ich finde es wichtig, dass er das kann. Dann kann er mich eines Tages beschützen. Bis dahin muss es meine Frau tun, die muss mich beschützen. Ich bin einer von den Leuten, der sich immer mit Jokes aus den Situationen rauslabert oder reinlabert. Aber ich bin kein Fighter, obwohl ich kein unsportlicher Typ bin. Vielleicht könnte ich auch, aber mir fehlt die Kaltblütigkeit. Und ich glaube, das ist so, das ist das, was zählt. Ich habe mir jetzt so ein Fitness-T-Shirt gekauft. So eins, wo die Brustmuskulatur aufgedruckt ist. Der Nabel ist ungefähr am Sackansatz. Komischerweise gibt es T-Shirts in verschiedenen Größen, aber die Druckvorlage ist in nicht verschiedenen Größen. Das heißt, die drucken einen großen Oberkörper auf ein kleines T-Shirt, was noch viel bescheuerter ist. Ich habe das Ding zweimal zurückgeschickt, jetzt bin ich bei S und es sieht immer noch scheiße aus. Wahrscheinlich muss ich einfach selber trainieren.
Ja, aber ich glaube, was auf jeden Fall erzeugt, ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, wenn du weißt, ich habe einmal eine Konfrontation gehabt, ja? Das muss ja nicht nur für körperliche Konfrontationen gelten. Es glaube ich, funktioniert auch, wenn man einfach mal seinen Mut zusammennimmt und jemandem auch sagt, was einen stört. Ja. Dass man dann herausfindet, dass es immer eine Lösung gibt. Ne? Dass man diese Alternative zumindest kennt und in Erwägung zieht und nicht sich immer sofort hilflos irgendwie sieht. Das ist ja das Schlimmste. Ich meine, der Junge, der kommt frustriert aus der Schule, der hat eigentlich voll Bock auf das Fach, aber der Lehrer versaut es ihm voll, weil er ihm ständig für jedes Geräusch in der Klasse ihm die Schuld gibt, obwohl er in der ersten Reihe sitzt. Und er sagt, sogar die anderen Schüler sagen, ey, wieso eigentlich immer er? Und dann sagt der Lehrer tatsächlich, weil er einfach in meiner Blickrichtung sitzt. Das gibt's doch nicht, oder? Was für ein Bullshit. Ich habe ihn darauf angesprochen und der Lehrer hat gesagt, also so ein Quatsch würde ich doch nie sagen. Ja, Junge, Junge, wir kommen vorbei. Habt ihr auch Probleme mit Lehrern? Mit den Lehrern eurer Kinder? Manchmal glaube ich echt, ein großer Frust bei den Kids kommt nicht nur aus dem Elternhaus. Der kommt tatsächlich davon, dass Lehrer einfach Loser sein können. Dass Lehrer ungerechte, selbstgerechte Arschlöcher sind. Ich weiß es, ich komme aus dem Lehrerhaushalt, deswegen darf ich sowas sagen. Ja, genau, ich darf das sagen. Aha. Ich darf mich auch über Hundehalter aufregen, weil ich habe selber einen. Ich darf mich über Kinder aufregen, weil ich habe selber Kinder. Vorher in der Bahn, da war eine Frau, die hat mit ihrem Kind, hey, die hat ihre Tochter so betüttelt, die hat ihr so, wirklich so, hey, die Tochter war schon viel zu alt. Kennt ihr diese Familien, also es sind diese Familien, die so ein Kind, so ein Junge im Kinderwagen rumschieben, der irgendwie, der hockt da drin, spielt irgendwie auf seiner tragbaren Nintendo-Konsole, ist schon 8 Jahre, sitzt aber im Kinderbuggy drin, die Füße schleifen am Boden. Er könnte schon aufstehen, aber für alle Fälle, falls er müde ist, haben die Eltern den Buggy dabei. Boah, wie sowas ankotzt, echt. So 12-jährige Kinder, die dann getragen werden wollen, weil sie müde sind. Ich glaube, die Eltern sind selber schuld. Die produzieren sowas. Gestern war ich im Meckes, da stand ich. Es war mega was los, wahrscheinlich irgendwie Ferienverkehr oder sonst was. Und ich habe einfach nur einen Schokokuchen geholt. Ne? Also wir haben, der Meckes ist bei uns nur fünf Kilometer weg, ja, wir leben auf dem Land. Aber es ist halt ein Katzensprung mit dem Auto und wir hatten Bock auf einen Schokokuchen. Und da waren einfach, der ganze Laden war voll mit Reisenden und die haben jede Person gebraucht an der Ausgabe und am Verkauf. Nur beim McCafé war nichts los. Und ich stelle mich da an und vor mir war eine andere Frau, die stand da auch schon und fragt und wartet, bis dann endlich jemand kommt vom Personal, der sich da echt so rausgestohlen hatte von der anderen Seite, von der anderen Front, wo es wirklich hart herging. Und sie fragt dann den Angestellten, der sagt, ja, okay, wie kann ich Ihnen helfen? Sie sagt, eine Frage, in dem Apfel-Kiwi-Smoothie, ist da irgendwas anderes drin? Und er so, was? Und sie, ja, ist da irgendwas anderes drin? Und er so, keine Ahnung, Moment, holt den nächsten Angestellten, die nächste Angestellte. Oh Gott, ich habe das Geschlecht gesagt. Habe ich jetzt damit was gegen weibliche Angestellte gesagt? Oh Gott, er holt das nächste Personalmitglied. Und dann wiederholt sie diese Frage, ist in dem Apfel-Kiwi-Smoothie irgendwas drin? Und dann sagen die, ja, Apfel-Kiwi, weiß nicht. Ja, ist da irgendwas drin, was da nicht drin sein soll? Ja, keine Ahnung. Holen sie dann endlich den Geschäftsführer. 3 Leute schon abgezogen drüben. Und dann fragt sie den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer sagt, das ist eigentlich alles hier im Zettel auf den, hier in diesem kleinen Faltblatt. Da sind die ganzen Allergene und Zutaten. Aber was wollen sie denn wissen? Sagt sie, ja, ist da irgendwas drin, was nicht drin sein soll? Und dann sagt dann der Typ, wir machen da nichts rein, was drin nicht drin sein soll. Ein Apfel-Kiwi-Smoothie, also es ist halt Apfel-Kiwi-Fruchtsaft, Zucker, Wasser, Crushed Ice. Was soll denn drin sein? Und dann sagt sie, ja, rohes Ei zum Beispiel. Und der guckt sie an, die anderen beiden gucken sie an. Ich gucke sie an, die Person, die hinter mir gewartet hat, guckt sie an. Und sie sagt, ja, weil ich bin nämlich schwanger und wenn man schwanger ist, dann soll man kein rohes Ei essen, zum Beispiel auch keinen rohen Fisch. Und wir dachten uns, ey, Olle, du fragst hier nach einem Apfel-Kiwi-Smoothie. Woher kommen die Sorgen nach rohem Ei und rohem Fisch? Also entweder du lebst in einem komplett egozentrischen Universum, wo du denkst, jetzt, wo du schwanger bist, muss jeder sofort dir die Welt komplett neu erklären und du musst überhaupt nicht mehr selber nachdenken. Entschuldigung, Sie, ist in dem Spiegelei roher Fisch drin? Ist in dem Apfel vielleicht rohes Ei? Wahnsinn, oder? Ey, habe ich so einen Hals bekommen auf die Olle. Und das sind diese Leute, die an der Hand oder im SUV zur Schule gebracht werden, bis zur Kollegstufe. Unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, ich bin alt. Ich werde langsam konservativ. Man blickt zurück auf eine lange Reihe harter Jahre und man weiß, ich musste da alleine durch. Und man guckt sich die Kids von heute an und denkt sich, ihr Luschen. Was haben wir da für einen Haufen Lutscher großgezogen, oder? Was sind das für Loser? Wir waren letztes Jahr mit den Kindern in so einem Familienhotel und ich dachte mir, okay, das wird hart, das wird ein harter Urlaub, weil ich weiß noch, wie hart es damals zuging, als ich da im Urlaub war. Ne? Damals gab es noch Sonnencreme mit Schutzfaktor 2. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Damals sind wir in der Sonne verbrutzelt. Damals, ey... Heute, hey, die Kids sitzen mit ihren komischen UV-abweisenden Longsleeves im Pool, im Schatten, haben noch so die Mutter hält noch einen Sonnenschirm über sie drüber und oder sitzen in den Schatten und gucken auf dem Tablet Netflix an. Es ist unfassbar. Es ist so. Deswegen gehe ich gerne mit meiner Tochter in die Berge. Ja, Holz hacken, Beeren sammeln, Pilze sammeln. Das ist das Grizzly Adams Leben. Ja, du musst da durch. Ja, komm, ey, wenn es zum Fallout kommt, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, wer überlebt? Die harten Kids vom Land. Wer wird als erstes gebissen? Die Kids aus der Stadt. Ich sag's euch. Wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, ich kann mich nur wiederholen, dann möchte ich mit einem Bauernjungen befreundet sein, der Traktor fahren kann und der diesen harten, diesen mega krassen Aufsatz mit den 1 Meter langen Dornen aufziehen kann und damit durch die Zombies durchfahren. Diesen Jungen möchte ich kennen. Das ist wichtig. Das ist, ja, man muss einfach gewappnet sein. Eines Tages werde ich wahrscheinlich zum Prepper, oder? Dann werde ich hier ständig immer genügend Bundeswehrnahrung. Ich werd mir einen Bunker bauen. Ich werde Gas haben. Ich werde Gaskocher haben. Ich werde wissen, wie ich mir ein Notstromaggregat bauen kann aus Kastanien, Streichhölzern und einer Plastikfolie. Ich werde zum MacGyver des Mad Max-Zeitalters werden. Das ist mein Plan. Und deswegen, wenn man mich fragt, was nimmst du auf einer einsamen Insel mit? Wisst ihr, was ich mitnehme? Ein Überlebenshandbuch. Ja, ganz genau. Wo alles drinsteht. Wo ich mir aus einem Stein ein Boot bauen kann. Survival of the fittest, Digga. Es gibt immer diese Fragen, ey, was nimmst du mit auf eine einsame Insel? Ja, ich nehme dieses eine Album mit von Alligator und dann nehme ich noch Abbey Road von den Beatles und vielleicht noch ein, ja, ich glaube, ich nehme noch eine Taschenlampe mit oder ein Handy. Nee, ich nehme ein gutes Buch mit. Nein, das Einzige, was du brauchst, ist ein Messer und ein Überlebenshandbuch. Was ist eigentlich, ein gutes Messer ist wichtig, oder? Ich weiß noch, als ich mein erstes Schweizer Taschenmesser mit 32 Funktionen bekommen hatte. Boah, wie geil war das. Damit konnte man sogar Fische entschuppen. Das war, eieiei. Wenn du als kleiner Junge vor dem Messergeschäft stehst, man fragt sich immer, wer kauft diese Sachen? Wer kauft das zweihändige Schwert, was da steht, mit Braveheart als Pappaufsteller daneben und man denkt sich, ja Mann, das Braveheart-Schwert, Das wollte ich schon immer gerne haben. Und die beidhändige Axt. Warum, oder? Warum? Ich sag's euch, für die Zombie-Apokalypse, Freunde. Und dann möchte ich auch wissen, in dem Überlebenshandbuch muss drinstehen, wie braue ich Bier? Wie stelle ich Treibstoff her? Also wie gewinne ich quasi, Strom? Und natürlich Wasser, ganz wichtig. Wie gewinne ich Trinkwasser? Aber ich glaube, das ist das Erste, was im Überlebenshandbuch drinsteht. Habt ihr eigentlich auch in der 8. Staffel irgendwann aufgehört, Walking Dead zu gucken, weil es einfach nirgendwo mehr hinführte? War es nicht einfach so fucking enttäuschend, Walking Dead? Ich dachte, die ersten paar Staffeln waren noch spannend. Und irgendwann hast du gemerkt, die bekämpfen eigentlich nur noch den Menschen an sich, oder? Da gab es so diesen komischen Commander, diesen komischen Captain, wie hieß der Typ, der so die... Und dann gab es Negan. Negan sind wir alle. Und dann wurde es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wurde es dann uninteressant. Hat jemand von euch eigentlich diese Serie angeguckt, diese deutsche Serie, die so gehypt wird? How to sell drugs online, Klammer auf, fast, Klammer zu. Ich dachte, das ist eine englische Serie. Ich dachte, es ist sowas wie Sex Education oder irgendwie so eine coole Coming-of-Age-Geschichte. Und ich habe angefangen zu gucken und dann merke ich, die sprechen auf Deutsch, habe ich schnell wieder aufs Original geschaltet. Und dann höre ich wie das deutsche Schauspieler ihren eigenen Text auf Englisch synchronisieren und es war so schlecht, dass ich dann wieder auf Deutsch umgeschaltet habe. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich kann keine deutschen Serien gucken. Die wissen einfach nicht, also nicht, dass ich jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, aber warum können die keinen guten Antihelden aufbauen? Ein Held, okay, ja gut, ist halt der Gute, ne? Und dann guckt man, aber das Vorbild ist doch wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, Anti-Helden wie Bryan Cranston, wie Heisenberg oder wie in Breaking Bad oder Better Call Saul oder Dexter oder irgendwelche Leute, die halt auf die schiefe Bahn geraten, aber sie haben einen guten Hintergedanken, sie möchten eigentlich etwas Gutes tun. So wie in Breaking Bad möchte Walter White ja quasi, weil er weiß, er hat Krebs, möchte er nochmal genügend Geld auftreiben, damit seine Familie okay ist. Ja. Das ist doch am Anfang die Motivation. Dexter bringt Massenmörder um. Er ist selbst Massenmörder, aber er bringt Massenmörder um, weil er sie aus dem Verkehr ziehen möchte und gleichzeitig stillt er damit seinen Tötungstrieb und kanalisiert es so ein bisschen. Ist auch okay. Es ist streitbar, aber du möchtest trotzdem, dass er nicht erwischt wird, weil in seiner Seele ist er verletzlich und er hat ja zumindest ein positives Ziel. Das sind diese Anti-Helden, wo man sagt, ich kann mich gewissermaßen mit ihm identifizieren, wenn ich alle Augen zudrücke. Aber in diesen How to sell drugs online fast, und ich muss zugeben, bei mir ist jetzt hier sehr viel Behauptung und wenig Ahnung, weil ich habe nur die erste Folge gesehen. Gebe ich zu, ich habe nur die erste Folge gesehen. Aber was mich genervt hat, ist, ich habe keine Sympathie zu diesem Bürschchen aufbauen können. Weil seine Motivation war, sorry, dass ich jetzt spoiler, aber es ist nur die erste Episode. Okay, also halt's Maul. Er wollte, dass seine Freundin, die aus dem Austauschjahr zurückkam und sich in jemanden anders verliebt hat, den er nicht okay fand, wollte er den anderen Typen ausbremsen und er hat ihre Entscheidung nämlich nicht akzeptiert. Er wollte ihn schlecht machen und das ist keine Motivation. Das ist kein ehrbares Motiv, Leute. Das ist feig einerseits. Zweitens hat er sie nicht in ihre Entscheidung nicht respektiert. Es ist manipulativ. Es ist alles ist einfach fucking unsympathisch, was ihn antreibt und motiviert. Und dann kommt er dann zu diesem Drug-Dealer. Wie heißt der? Bjarne Mädel, ne, der den Tatortreiniger spielt. Spielt er da den Dealer, von dem er die Drogen kauft. Kein überzeugender Bösewicht. Ich finde auch keinen überzeugenden Gegenspieler. Erste Regel beim Plotschreiben. Etabliere den Bösen und etabliere, dass er wirklich böse ist. Zeige, dass er wirklich fucking böse ist. Zeige, dass der Held muss irgendwo ein Weise sein, ja, er muss irgendwie ein Außenseiter sein, ja. Zeige, dass er alleine ist. Der hat nicht mal seinen Kumpel. Sein Kumpel, der ihm diese Online-Handelssoftware da programmiert hat, sein kranker Kumpel, nicht mal zu dem ist er nett. Du musst doch zumindest in der ersten Folge Sympathien aufbauen zu dem Jungen, oder? Nichts macht ihn sympathisch. Er ist einfach schwach, er ist charakterschwach, er ist ein Arschloch zu seinem besten Freund. Er akzeptiert nicht die Entscheidung seiner Freundin, dass sie mit ihm nichts mehr anfangen möchte, dass sie jemand anders attraktiv findet. Und dann gibt es keinen Gegenspieler. Okay, ich glaube, der Vater von dem Jungen ist Polizist. Es ist auch übrigens sehr holprig und schwierig etabliert worden. Und kann der Polizist dann irgendwann so ein Hank werden, wie in Breaking Bad? Der Vater? Netter Twist vielleicht, aber der wurde auch sehr, sehr schwach eingeführt. Also ein richtiger Gegenspieler, ein richtiger Evil Guy ist da nicht zu sehen. Und folglich interessiert es mich nicht. A, keine Sympathie zur Hauptfigur aufgebaut. B, keine wahre Bedrohung ersichtlich. Und C, es gibt auch keine, wie nennt man es im Drehbuchjargon, keine schutzbedürftige Person, sage ich mal, für die Hauptperson alles tun würde. Gibt es auch nicht. Das Einzige, was da ist, ist halt sein bester Kumpel, der ihm versucht, Tipps zu geben, der ihm alles in die Hände spielt, was er eigentlich gar nicht haben möchte. Also How to Sell Drugs Online Fast in meinen Augen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich sehe es auch extrem konservativ. Vielleicht erzählt man Geschichten heutzutage anders. Unsympathischer Hauptdarsteller, unglaubwürdige Prämisse, wenig Druck in der Situation und null bis gar kein Gegenspieler jetzt erstmal ersichtlich. Wow. Simbeck macht sich ganz, ganz schön wichtig dafür, dass er eigentlich verdammt wenig dreht. Aber ich gucke viel, Leute. Ich gucke viel und ich setze mich viel mit Drehbuchschreiben auseinander. Und ja, wenn es euch interessiert, da kann ich euch eine Reihe davon erzählen. Es schlummern gewaltige Story-Schätze in meinen tiefen Schubladen. Oh ja, Leute, ich habe schon einiges geschrieben. Okay, das war der Podcast, ihr Spackos. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Spackos, meine lieben Schlimmbeck-Fans, liebe Schlimmbäckchen, Schlimmbeck-Hörer. Doch schon eine Dreiviertelstunde rumgegangen. Ja, krass. Also, wie gesagt, ich hatte eine harte Woche, aber Kopf hoch. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Mir geht es vergleichsweise gut. Ich bin happy. Wir haben die Zähne meiner Tochter wieder hinbekommen. Und ja, am Sonntag könnt ihr mich beim ZDF Fernsehgarten sehen, jawohl, in meiner Paraderolle als Stefan. Und dann danach bin ich in Berlin bis zum 22. Juni. Vor allem dann am Donnerstag, Freitag und Samstag spiele ich an 3 Tagen in Folge mit Jochen Prang gemeinsam. Ein Double Feature, eine Doppelshow, die sogenannte Comedy Happy Hour. Ich spiele 45 Minuten oder eine Stunde und Jochen spielt eine 45 Minuten oder eine Stunde. Und wir teilen uns quasi einen Abend. Und es wird geil. Es wird mega. Kommt vorbei, Leute. Und danach, also die Show beginnt um 8 Uhr und danach ist ja noch nicht Schluss, oder? Danach ist ja nicht Schluss. Danach wird noch richtig Gas gegeben. Danach werden wir noch ein bisschen da. Vielleicht zeigt mir jemand Berlin, oder? Was geht da ab? Also, Sonntagabend nach dem ZDF-Fernsehgarten bin ich übrigens noch eine Nacht in Mainz und fahre dann am Montag nach Berlin und bin dann dort bis Samstag und ich freue mich drauf und danach geht's in die Comedy-Lounge-Woche. Am Montag, den 24. haben wir Christina Boganski und David Werker da, 25. auch. Wir haben übrigens Tanchala kommt übrigens auch, da freue ich mich auch sehr drauf. Ein Comedian, der im Rollstuhl unterwegs ist, dem müssen wir noch eine schöne Rampe bauen, der auf die Bühne hochkommt. Und genau, das wird eine schöne Woche. Wir werden auch einen neuen Erkan und Stefans Song aufnehmen. Genau, ja, das sind so die Dinge, die passieren in der nächsten Zeit. Lernen, 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 Texte schreiben, arbeiten, brav sein. Der Matthias Hayes ist übrigens mit den Erkan und Stefan Animated Characters weitergekommen und die werden auch hoffentlich, wenn das technisch alles realisierbar ist, auf unserer Live-Show auch zumindest die Zuschauer begrüßen können. Und genau, das ist der Stand der Dinge. Vielen, vielen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen. Aber in erster Linie möchte ich meinen Hörern danken. Du da draußen. Ja, genau du. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Räumst du gerade die Spülmaschine ein, hast du Kopfhörer auf, sitzt du in der Bahn, hockst du im Auto, fährst in die Arbeit, denkst dir, fuck, heute sage ich es meinem Chef, der Simbeck hat mir Mut gemacht. Oder nee, lieber doch nicht. Weiß nicht, was ihr macht. Ich habe euch gesagt, schreibt mir mal. Keiner hat geschrieben, was los? Feig? Okay, danke, dass es euch gibt da draußen. Danke, dass ihr mir zuhört. Einmal in der Woche. Es macht mir immer noch Spaß. Vielen, vielen Dank, die auch diesen Podcast unterstützen. Die nicht nur hören, sondern auch quasi sagen, hey, das macht mir Spaß. Da lasse ich doch einen Euro im Monat da. Es ist echt nix. Es ist echt nix. Wenn das 1 Million Leute machen würden, dann hätte ich 1 Million Euro im Monat. Aber so bin ich weit weit davon entfernt. Aktuell habe ich zu danken Douglas Stahl, vielen Dank, Ben Schlimbeck, vielen Dank, Andreas Hartig, Alexander van Laak, vielen, vielen Dank und Leon, genau, Leon, vielen, vielen Dank auch an Leon und vielen, vielen Dank an meinen Schlimmpresario, jawohl. Die ersten sind die Schlimmbäckchen und die werden genannt und als nächstes kommt mein Schlimmpresario, der hinterlässt eine nennenswerte größere Summe. Nein, so groß ist auch nicht, aber trotzdem vielen, vielen Dank an Dennis Place. Hier kommt deine Fanfare, Dennis. Yeah, du bist der Man, Dennis. Vielen, vielen Dank an meine Sponsoren von der Comedy Lounge, an die Leonardo Hotelgruppe und vielen, vielen Dank an Hartig Timepieces. Nicht vergessen, wenn ihr auf hartig-timepieces.de geht, dann könnt ihr dort eine Uhr, die machen sehr, sehr schöne Uhren, könnt ihr Uhren erwerben. Mit dem Code Schlimbeck bekommt ihr sie um 15% günstiger. Das ist doch was, oder? Also meine Podcast-Hörer bekommen einen Discount und ich hoffe, wir sehen uns in Berlin oder bei der Comedy Lounge. Und ach ja, da fällt mir was ein, wir haben uns noch was anderes Neues ausgedacht. Und zwar machen wir Affiliate Marketing, genau. Es geht an alle die Leute, die sagen, ich würde so gerne mal zur Comedy Lounge kommen, aber ich habe kein Geld oder ich habe keine Zeit oder ich wohne zu weit weg. Ihr könnt die Comedy Lounge trotzdem unterstützen und zwar, indem ihr euch anmeldet bei Eventbrite und euch von mir einen Affiliate-Link holt. Am allerschlausten wäre es, ihr schickt mir eine kurze Nachricht an schlimbeck@fatjoke.de und ich schicke euch so einen Affiliate-Link zu, weil jede Karte, die über euren persönlichen Link geteilt wird, für die Karte bekommt ihr dann 1 Euro. Hey, ist doch geil, oder? Ich dachte, das war eine Idee von Manuel Wolf, ich gebe einfach meinen Comedians diesen Link, damit die auch ein bisschen motiviert sind, ein bisschen so die Veranstaltung zu teilen auf Facebook und Leute einzuladen. Und vielleicht bekommen sie dann auch, letztendlich ist Geld eine gute Motivation, oder? Und dann dachte ich mir, hey, diesen Link kannst du doch eigentlich jedem geben, oder? Diesen Link kann ich jedem Comedy Lounge Fan, jedem Schlimmbeck Fan geben. Holt euch die Affiliate Links auf Eventbrite, schreibt mich an, wir klären das ab. Und wenn ihr Bock habt auf Affiliate-Marketing, so wie man es auch über iTunes machen kann oder Amazon, könnt ihr euch auch quasi über die Comedy Lounge pro verkaufter Karte 1 Euro holen. Wie geil, oder? Verdient dann Taschengeld mit dazu, ladet Leute ein, schickt Leuten den Link und empfiehlt die Comedy Lounge weiter. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, da haben wir uns was Feines ausgedacht. Aber am allerschönsten ist natürlich, wenn ihr selber kommt und wenn wir gemeinsam lachen, wenn wir Selfies miteinander machen können, etc. pp. Übrigens, apropos Selfies, ganz wichtig, bei unserer Erkan und Stefan-Tournee empfehlen wir euch, kommt im Trainingsanzug, kommt im Outfit, hängt euch irgendeine Kette um, hängt euch ein Handtuch um, wir machen Fotos mit jedem und wir nehmen uns komplett krass Zeit für euch. Es gibt geile Poster, es gibt eine Fotowall und wir werden das ganze Ding kulten. Und wenn ihr Bock habt, bringt eure DVDs mit, was ihr am Start habt. Wir unterschreiben alles. Wir freuen uns tierisch. Wir wissen, dass es Kult ist. Wir wollen uns aber nicht so wichtig nehmen, aber wir wollen für euch da sein. Und dann wird unterschrieben und fotografiert, was das Zeug hält. Wichtig ist nur, dass ihr euch vorher dass vorher Platz auf eurem Handy ist, ne? Und nicht, dass ihr dann da steht, wenn eine Riesenschlange da ist, so hat man es das letzte Mal, Riesenschlange und einer sagt, warte, mein Handy, warte, ich muss ein paar Bilder löschen und jetzt geht's gerade aus. Kannst du mal ein Foto von uns machen? Gibt seiner Frau das Handy? Sie, ich weiß nicht, wie es geht. Wisst ihr, was ich meine? Bereitet euch vor auf diesen Moment. Ich möchte, dass ihr fit seid, dass ihr tight seid, dass ihr den Army Drill habt und genau wisst, wie jetzt Selfies gemacht werden. Ja? Dass der Nächste dann auch an die Reihe kommt. Okay, ihr Lieben, ich habe euch lieb, ihr seid die Besten und wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch, den 26. Juni. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Zwinker, zwinker, zwinker. Und an meinem Geburtstag habe ich wieder einen Zahnarzttermin. What the fuck? Aber ich bin es eh gewöhnt, an meinem Geburtstag zu leiden. Entweder ich arbeite oder trete auf oder habe ich irgendeinen Arzttermin. Oder ich habe, früher als ich Schüler war, habe ich an meinem Geburtstag immer Lateinschulaufgabe geschrieben. Ich glaube, es gehört dazu. So, wir nähern uns der Stunde. Macht's gut. Vielen Dank an meine Schlimmbäckchen. Unterstützt meinen Podcast auf Patreon oder auf Steady. Das würde mich sehr, sehr freuen. Guckt in die Notizen auf der Podcast-Seite. Da stehen die Links. Und kommt wieder und kommt nach Berlin. Bis dann. Peace out. Seid der Hammer. Le Hombre.